Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast, Folge 146. Und immer wenn ich anfange, das Ganze anzumoderieren, wisst ihr, irgendwas ist besonders hier. Das ist es auch, nämlich René ist nicht da, René ist im Urlaub. An der Stelle wünsche ich ihm auch hier nochmal einen schönen Urlaub, habe ich zwar privat auch schon, aber dann haben wir das auch hier nochmal getan. Aber dafür habe ich jemanden an meiner Seite, der ganz, ganz viel Expertise mitgebracht hat, nämlich meinen lieben Kollegen Frank Leschinski. Hallo und Glück auf, Frank.
Hallo und Glück auf, Tim.
Ja, Frank, ich habe dir ja gerade schon erzählt, worüber wir heute reden wollen, aber wir müssen das natürlich unseren Zuhörern und Zusehern bei YouTube und Spotify auch noch erklären. Wir wollen natürlich einmal über das erste Spiel vom neuen Trainer Kees van Wonderen in Aarau sprechen, haben uns da auch ein, zwei Schwerpunkte noch rausgesucht, oder ein, zwei Spieler besser gesagt rausgesucht, über die wir ein wenig ausführlicher sprechen wollen. Dann warst du beim Schalke Fanclubverband und hast da einige Informationen mitgebracht oder einige Sachen mitgebracht. Und natürlich wollen wir über das Training bisher in dieser Woche reden und einen Ausblick auf das Spiel in Hannover geben. Sollen wir einfach reinstarten? Chronologisch gesehen müssten wir ja eigentlich mit dem Testspiel in Aarau anfangen.
Ja, können wir gerne machen.
Dann erzähl doch, wie hast du das Spiel gesehen? Was hast du gesehen? Was ist dir aufgefallen?
Ja, ich war jetzt persönlich nicht vor Ort, habe mir das dann nur auf dem Vereinskanal angesehen. Man muss den Stellenwert dieses Testspiels relativieren. Für den Trainer Kees van Wonderen war es ein sehr wichtiges Spiel, weil er konnte sich jetzt einen persönlichen Eindruck verschaffen über den Stand der Dinge, was seine einzelnen Spieler betrifft. Deshalb hat für ihn das Ergebnis eigentlich das 2:2 keine große Aussagekraft gehabt. Außerdem muss man berücksichtigen, dass er im Training, gerade in der ersten Trainingswoche, Vollgas gegeben hat. Von Montag bis Freitag wurden 7 Trainingseinheiten absolviert. Das heißt also, mehrfach haben die Spieler Doppelschichten gefahren, was natürlich auch sinnvoll ist. Man hatte jetzt diese Länderspielpause dazwischen und konnte nochmal an seiner Fitness arbeiten. Und das war dem Trainer auch sehr, sehr wichtig. Und dadurch konnte er sich jetzt genau mal anschauen, wie weit seine einzelnen Spieler sind. Denn der Fitnesslevel ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gab ja Spieler, die angeschlagen waren, die länger pausiert haben. Einige haben fast jedes Spiel gemacht. Und von daher war es schon sehr bedeutsam für Kees van Wonderen, sich das anzuschauen. Und er hat dann auch einige Spieler gar nicht erst mitgenommen nach Aarau, weil er denen mal eine Pause gegönnt hat, zum Beispiel Kapitän Kenan Karaman, weil er bisher ja jedes Spiel durchgespielt hat. Auch das ist alles in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll. Und von daher war das Ergebnis jetzt nicht so entscheidend, sondern es ging darum, zu gucken, wie funktionieren schon die Automatismen. Kees van Wonderen hat ja bei seiner Präsentation gesagt, dass er einen klaren Plan hat. Und so ein Testspiel hilft ihm natürlich auch, um zu sehen, wie lang der Weg sein wird, um diesen Plan dann auch umzusetzen. Und von daher würde ich das Ergebnis also jetzt nicht so hochhängen. Positiv war aus Schalker Sicht sicherlich, dass sie dann zweimal einen Rückstand aufgeholt haben. Das ist ja in dieser Saison noch nicht sehr oft passiert. Die Witterungsbedingungen waren auch sehr, sehr schlecht, weil es Dauerregen gegeben hat. Der Platz war schwer bespielbar. Das sollte man alles berücksichtigen und sollte das, wie gesagt, in die Meinungsbildung einfließen lassen.
Definitiv. Wo du gerade schon gesagt hast, dass Kenan Karaman nicht mitgefahren ist. Armin Younes ist ja auch zu Hause geblieben. Dann Ibrahima Cissé war gar nicht erst da, weil er in Mali oder mit Mali bei einem Länderspiel unterwegs war.
Ja, der ist beim Afrika-Cup, ist jetzt immer noch dort unterwegs, macht heute Abend, also Dienstagabend, noch das zweite Spiel und wird dann erst im Laufe der Woche zurückkehren. Deshalb gehe ich davon aus, dass er jetzt nicht unbedingt schon am Samstag dann wieder in der Startelf in Hannover stehen wird.
Ja, Moussa Silla war nicht dabei, war krank, ist ja aber diese Woche auch wieder heute ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
Genau, der hatte einen kleinen Infekt. Am Montag durften wir ja auch das Training uns anschauen. Da war es ja ein öffentliches Training bei ganz furchtbaren Witterungsbedingungen. Trotzdem waren ja noch so rund 200 Fans vor Ort, obwohl es auch am Montag Dauerregen gab. Und Silla hatte dann noch eine Laufeinheit gemacht, aber heute... Am Dienstagvormittag war ich auch beim Training und da hat er wieder ganz normal trainiert. Also da gibt es keine Bedenken. Da kann man von ausgehen, dass er am Samstag in der Startelf stehen wird.
Und weil du die Comeback-Qualitäten angesprochen hast, das ist ja jetzt in Anführungsstrichen seit Karel Gerards weg ist schon etwas auffällig, weil man gegen Münster hinten gelegen hat, das Ganze gedreht hat sogar noch, gegen Berlin hinten gelegen hat, einen Unentschieden rausgeholt hat, jetzt in Aarau wieder hinten gelegen hat und zweimal zurückgekommen ist. Ich frage jetzt mal doof, also die Frage mag wirklich doof klingen, findest du, dass sich da irgendwie was an der Einstellung geändert hat? Weil unter Gerards waren ja Gegentore oft immer herbe Nackenschläge und haben irgendwie die Mannschaft komplett aus dem Tritt gebracht.
Das ist richtig, aber ich würde das jetzt noch nicht überbewerten wollen. Einmal war es ja jetzt ein Testspiel nur, dann ging es um Punkte. Also die Partien lagen schon auf einer anderen Ebene. Aber um da einen Trend rauszufiltern, so weit würde ich noch nicht gehen. Fakt ist aber, dass ein neuer Trainer immer neuen frischen Wind bringt. Jeder Spieler glaubt jetzt, ich muss mich unbedingt dem neuen Coach empfehlen und das Engagement ist dann sehr, sehr hoch. Das sieht man auch in den Trainingseinheiten. Und von daher ist es dann auch keine Überraschung, dass auch in Aarau dann jeder einzelne Spieler versuchen will, sich zu empfehlen beim neuen Trainer. Und von daher würde ich das jetzt noch nicht als Trendwende bezeichnen.
Es gab aber wieder, ich will nicht sagen reichlich Gegentore, aber mal wieder zwei Gegentore, also zu null hat man es dann ja auch in Aarau nicht geschafft. Mhm. Mit einer Dreierkette tatsächlich in der ersten Halbzeit mit Kallas, Bulut und Felipe Sanchez. Und dann Aydin und Doncor rechts bzw. links. Mhm. Wie hat dir das denn gefallen? Weil es ist ja was Karel Gerards immer irgendwie versucht hat zu etablieren, aber irgendwie es nie so wirklich funktioniert hat und man immer wieder zu dieser Viererkette zurückgekehrt ist. Hat dir das unser Van Wonderen jetzt besser gefallen?
Das möchte ich jetzt noch nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dass Van Wonderen dieses Spiel auch wirklich nochmal genutzt hat, weil es eben ein Testspiel war, um im wahrsten Sinne des Wortes zu testen, ob er in Hannover kann es aber schon wieder ganz anders aussehen. Das hängt jetzt vom Personal ab. Da muss man jetzt abwarten. Ich kenne Kees van Wonderen jetzt noch nicht so lange, dass ich schon sagen könnte, er tendiert zur Dreierkette oder er tendiert zur Viererkette. Da muss man erstmal die ersten Spiele abwarten. Also er und dass Donko jetzt gespielt hat, war auch für mich überhaupt keine Überraschung, denn der Trainer will jetzt erstmal möglichst alle Spieler sehen. Auch außer U23 hat er jetzt ja am Montag zwei Spieler wieder bei den Profis trainieren lassen. Er hat sich auch am Freitagabend, wie ich gestern dann erfahren habe, auch das U23-Pflichtspiel der Schalker gegen Gütersloh angesehen, um sich wirklich mal einen detaillierten Überblick verschaffen, auf was in der zweiten Mannschaft eben los ist, sportlich, ob er dann noch Spieler gebrauchen kann. Und das finde ich sinnvoll und richtig. Und man wird jetzt dann sehen, mit welcher Aufstellung er und mit welchem Kader er sich dann am Freitag auf den Weg nach Hannover machen wird.
Ja, du sprichst gerade an, Stichwort U23. Jakob Fimpel ist ja quasi dahin wieder zurückgekehrt und hat diese rabenschwarze Serie, will ich es jetzt mal irgendwie nennen, mit 7 Partien am Stück verloren. Dann ja zumindest mal mini bisschen gebremst mit dem Unentschieden gegen Gütersloh. Mhm. Wir fragen euch ja immer ganz gerne, was ihr so von den ganzen Spielen und so weiter haltet. Und ich habe hier was gerade inhaltlich ganz gut passen würde. Nämlich hat der Tobias was zu dem Spiel in Aarau geschrieben. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also er hat erstmal geschrieben, dass er, wie bereits von anderen Medien vermutet, auf ein 3-4-3 gesetzt hat in Aarau. Das passte ja irgendwo auch in der Art und Weise. Dann, dass ihm... Aydin hat viel Aufwand gehabt, aber wenig Ertrag, schreibt er noch.
Dem würde ich zustimmen. Also Das ist richtig, ja.
Dass Yannick Bachmann hat er wie einen Geist ohne Input in Anführungsstrichen beschrieben, auch wenn er gesagt hat, dass sich das natürlich hart anhört.
Bei Bachmann muss man ihm aber zugute halten, er ist ja jetzt das erste Mal nach einer Verletzung, er hatte ja jetzt mehrfach Probleme, wiedergekommen hat, das war ja das erste Mal, dass er jetzt wieder gespielt hat und Bachmann kommt eben über seine Körperlichkeit, von ihm darf man jetzt keine technischen Kabinettstückchen erwarten und deshalb würde ich das jetzt auch noch nicht zu hoch hängen. Er hat da jetzt nicht gut gespielt in Aarau, das ist richtig, aber da kann man jetzt auch noch nicht draus den Trend ableiten, dass er dann in Hannover nicht spielen wird, da würde ich auch sagen, da muss man abwarten. Kees van Wonderen hat mal in einem Hintergrundgespräch jetzt mit uns Journalisten gesagt, dass er natürlich jetzt auch nicht sofort alles umkrempeln wird, auch mannschaftstechnisch gesehen, sondern erstmal alles auf sich wirken lässt und alles beobachten wird, den Verein noch näher kennenlernen muss. Er zeigte sich jetzt zum Beispiel sehr positiv überrascht über die Professionalität beim FC Schalke 04, auch was das den ganzen Staff betrifft, wie ihm da sehr gut zugearbeitet wird und dass er mit vielen Dingen, die er bei seinen früheren Vereinen machen musste, dass die jetzt gar nicht notwendig sind, weil das in Schalke Leute übernehmen und die ihm dann die ganzen Sachen dann zuspielen und dass er damit enorm entlastet wird beispielsweise.
Naja, und Tobias hat, bevor ich gleich den Rest einbaue, weil ich glaube, das passt eher, wenn wir nachher über das Hannover-Spiel sprechen, noch gesagt, er sagt, wenn Van Wonderen eine Spielidee etablieren kann, hat er durchaus ein positives Gefühl an der ganzen Geschichte. Ich glaube, dem kann man erstmal auch so zustimmen.
Man muss dem neuen Trainer jetzt immer eine gewisse Zeit einräumen, wobei er immer natürlich auch immer wieder betont, er weiß, dass er auf Schalke eigentlich überhaupt keine Zeit hat. Aber trotzdem, man kann jetzt keine Wunderdinge vom neuen Trainer erwarten, dass er jetzt den Fußball revolutioniert und dass Schalke am Wochenende Hannover an die Wand spielen wird. Also davon, das schließe ich aus. Er muss jetzt erstmal mit dem Personal klarkommen, was er zur Verfügung hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er jetzt die Mannschaft übernommen hat, als die Saison schon längst begonnen hatte. Und da ist es für jeden neuen Trainer schwer, aber er sagt eben, ich liebe Herausforderungen, ich will eben nicht zu einem Verein kommen, bei dem alles top läuft, der sportlich erfolgreich ist, sondern mich reizt eher eine Aufgabe, wo es viel zu tun gibt, wo die Mannschaft noch nicht so intakt ist und wo er eben richtig Hand anlegen kann.
Eine Sache war dann doch etwas auffällig in Aarau, nämlich wer dann am Ende Kapitän war, nämlich es war Torwart Ron-Torben Hoffmann, wo ja schon vorher klar war, dass er im Tor stehen wird, weil Justin Hekerin angeschlagen war und auch nicht trainiert hatte. Van Wonderen hat das Ganze ja dann etwas relativiert, meinte, ja, wir wussten halt, dass er durchspielen wird, weil es halt keine Alternative quasi auf der Bank gab, wo man gesagt hat, die testet man jetzt. Deswegen hat er quasi die Binde bekommen im Vergleich zu Seguin und Kallas. Jetzt ist ja diese Torwart-Sache irgendwie auch durch den Trainerwechsel nochmal ein bisschen angepusht worden, gerade was in den sozialen Netzwerken angeht, wo dann einige gesagt haben, vielleicht wechselt man jetzt den Torwart oder so. Was denkst du denn? Meinst du, so ein Torwartwechsel würde jetzt Sinn machen oder sagst du, man sollte vielleicht erstmal gucken, dass man mit Hekerin erstmal weiter plant bzw. weiter spielt?
Das ist für mich jetzt ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Also aus meiner Perspektive muss ich schon sagen, Hekerin hat ordentlich gehalten und hatte jetzt nur gegen die Hertha eben einen dicken Bock drin. Aber er hat auch kein Spiel absolviert, wo man hinterher gesagt hat als Fan, wow, wir haben einen super Torwart, der hat uns den Sieg oder den Punkt gerettet. Solche Spiele gab es ja bei ihm nicht. Und deshalb ist das natürlich eine ganz, ganz kitzlige Entscheidung für jeden Trainer, ob er jetzt Kees van Wonderen oder anders heißt. Torhüter ist eben eine besondere Position in einer Mannschaft. Den wechselt man ja auch nicht so oft. Kees van Wonderen hat ja gesagt, er liebt den Konkurrenzkampf und er will jeden Spieler anstacheln, aus sich das Letzte herauszuholen. Aber wenn er, egal wem er jetzt das Vertrauen schenkt in Hannover, der andere Torhüter ist dann in gewisser Weise schon ein bisschen dann beschädigt, weil ein Trainer dann ja nicht nächste Woche sagt, jetzt gehe ich zu dem anderen Torhüter, jetzt spielt der mal. Das kannst du auf so einer wichtigen Position wie ein Torhüter, kannst du das einfach nicht machen. Und jetzt ist eben die Frage, stärkt er weiter Hekeren und sagt, es war nur ein Fehler, davor hat er aber gut gehalten? Oder sagt er sich, nein, wir müssen jetzt etwas ändern und greifen auf jemanden zurück, der eben auch schon mehr Erfahrung hatte, dem aber allerdings die Spielpraxis gefehlt hat, denn zu seiner Überraschung musste der ja die ganze Zeit jetzt auf der Bank sitzen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Trainer da reagieren wird. Das muss man abwarten. Jetzt hat er ja auch noch einen Fehler begangen in Aarau leider. Und das macht die Situation ja auch nicht einfacher für die Entscheidungsfindung.
Da bin ich bei dir. Ich rüttel mal ein Stück nach da und stell dir das nochmal etwas weiter weg, damit das halbwegs identisch vom Ton nachher ist. Aber so viel nur abseits des Ganzen für die Leute, die uns nur hören und nicht sehen, was hier passiert. Wie du schon sagst, auch Ron Torben Hoffmann hat in Aarau beim 1:0 der Heimmannschaft nicht so gut ausgesehen. Mhm. Und Justin Hekeren kann man das 1:0 gegen Hertha definitiv ankreiden, da bin ich bei dir. Ich bin auch sehr gespannt, wer im Tor stehen wird. Mein Bauchgefühl oder mein Wunsch, aber ich bin jemand, der bei sowas gerne Kontinuität mag. Dementsprechend wäre ich wahrscheinlich eher jemand, der sagt, lass uns mit Justin Hekeren noch weitermachen, aber ich bin auch nicht der Trainer, muss ich dazu ja auch ganz ehrlicherweise mal sagen. Ich bin sehr gespannt, für wen er sich entscheiden wird, und ich würde dir zustimmen in dem Punkt, dass derjenige, der jetzt quasi nicht berücksichtigt wird, etwas beschädigt ist. Das kann man, denke ich, schon so sagen.
Ja, man muss ja bei Ron Torben Hoffmann das auch noch mal ganz klar betonen. Er ist ja wirklich zum FC Schalke 04 gewechselt in dem festen Glauben, dass er die neue Nummer 1 wird. Ich kann mich noch gut an das Trainingslager erinnern, da haben wir ja auch mal mit ihm in einer Medienrunde gesprochen. Er hat natürlich immer einfließen lassen, man müsse gute Leistung bringen und das wäre kein Selbstläufer, die Nummer 1. Aber das waren nur diese Standardfloskeln. Er ist ganz fest davon ausgegangen, dass er die Nummer 1 sein wird beim Saisonstart. Und ich würde schon behaupten wollen, dass für ihn dann schon eine kleine Welt zusammengebrochen ist, als Karel Gerhards auf einmal gesagt hat, Justin Hekeren ist meine Nummer 1. Aber Ron Torben Hoffmann hat das dann doch irgendwie professionell weggesteckt, hat nicht öffentlich keine Kritik geübt oder sich sonst negativ verhalten. Beim Training ist mir auch nichts aufgefallen. Er hat dann ganz normal seinen Job gemacht. Andererseits, wenn man ihn gesehen hat, wie er durch die Mixzone nach den Spielen, mit welchen enttäuschten Gesichtern er sich auf den Heimweg gemacht hat, das hat schon was mit ihm etwas gemacht. Und jetzt ist eben die Frage, wenn er jetzt das Gefühl hat, auch beim neuen Trainer, dass die Hierarchie im Tor so bleiben würde, dann kann ich mir schon vorstellen, obwohl das jetzt ein bisschen spekulativ ist, dass er sich im Winter Gedanken macht, ob das für ihn noch Sinn macht. Denn klar ist auch, er ist so ehrgeizig, er will spielen. Und ich kann mir jetzt dann nicht vorstellen, dass er dann noch ein halbes Jahr auf der Bank verbringen will. Dann wird er seinem Berater schon signalisieren, such mir einen neuen Club oder ich will mich ausleihen lassen. Dass er dann weiter auf der Bank sitzt, das kann ich mir dann nicht vorstellen.
Jemand, der andersherum im positiven Sinne jetzt in der Startelf stand in Aarau, den man ja eigentlich irgendwie so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, weil er ja auch Ewigkeiten nicht da war, weil er in der Reha in München war, ist Lino Tempelmann, hat auch das 1:1 mit vorbereitet in Aarau, indem er Heulund quasi bedient hat. Was denkst du denn darüber, also wie hat er dir A in Aarau gefallen und B, glaubst du, er könnte einer dieser Profiteure des Trainerwechsels werden?
Das kann durchaus möglich sein. Lino Tempelmann in der Tat, das hat uns total überrascht, dass er jetzt wie Phönix aus der Asche wieder aufgetaucht ist. Jakob Fimpel, der Schalker Interimstrainer, hatte ihn ja schon über den grünen Klee für sein Engagement gelobt. Er hat sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt zweimal mit ihm sprechen können jetzt, heute und letzte Woche, da kam er ja schon zum Einsatz gegen die Hertha, eine halbe Stunde lang. Und er hat wirklich nicht den Kopf hat hängen lassen, obwohl der Schalke, muss man ja wirklich so sagen, alles dafür getan hat, um ihn nicht mehr im Verein zu haben. Also es ist ja schon bezeichnend, dass die Vereinsspitze, gut, damals war es dann noch Marc Wilmots und Karel Geratz, ihm dann erst sehr, sehr spät mitgeteilt hat, dass man sportlich nicht mehr mit ihm planen würde. Das war der erste Nackenschlag. Und der zweite Nackenschlag war dann natürlich, dass man ihm auch noch die Nummer 10 dann weggenommen hat, sozusagen, ohne sie neu zu besetzen. Das ist nochmal ein Nadelstich. Und Tempelmann hat am Dienstag heute in einer Medienrunde zwischen den Zeilen auch ganz klar nochmal deutlich werden lassen, dass ihn das schon tief getroffen hat. Er hat nochmal sinngemäß gesagt, mir wurde das persönlich gar nicht mitgeteilt, dass ich auch die Nummer 10 nicht mehr tragen darf. Und das geht dann eindeutig in Richtung Geratz und Wilmots wohl. Aber er hat dann nach einer Phase der Enttäuschung nicht den Kopf hat hängen lassen und hat sich dann zusammengerissen, hat in der Reha in München hart gearbeitet. Er sagte mir, ich bin so fit wie noch nie zuvor körperlich. Hat auch keine Beschwerden mehr, die Knieproblematik ist jetzt erstmal weg. Man muss hoffen für ihn, und ich drücke ihm mal die Daumen, dass das auch so bleibt, denn mit Knie ist schon ein Problembereich für ihn. Er hatte 2018 da zwei Operationen, jetzt ist das konservativ behandelt worden und es scheint jetzt weg zu sein. Und er ist natürlich Heißhoch 3 und er sagte ganz eindeutig, dass ein neuer Trainer jetzt auch für ihn eine neue Chance bedeutet. Und fühlt sich auf der Acht am liebsten. Und er hat natürlich auch kreatives Potenzial, das Schalke gut gebrauchen kann, gerade im Mittelfeld. Und man darf jetzt gespannt sein, wie Kees van Wonderen mit ihm umgeht.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr überrascht gewesen, dass er gerade bei Jakob Fimpel dann auf einmal wieder zum Einsatz kam, weil es ja wirklich, wie du schon sagst, so ein bisschen Phönix aus der Asche mäßig. Auf einmal war er wieder da, hat dann ja auch gespielt, hat jetzt in Aarau von Anfang an gespielt. Ob das jetzt der Dauerzustand ist, wird man sehen. Glaube ich erstmal für den Anfang zumindest eher nicht, aber wird sich zeigen. Aber wie du schon sagst, es ist so ein bisschen so, es hat so ein bisschen was von, also jetzt in Parallelen und jetzt nicht komplett, aber so ein bisschen was von Tobias Mohr. In meinen Augen zumindest.
Ja, das ist richtig. Da war es ja genauso. Schalke hat ihm mitgeteilt, wir planen nicht mehr mit dir. Und er hat dann trotzdem alles versucht und alles gegeben. Natürlich kann natürlich damit auch im Zusammenhang stehen, dass Mohr überhaupt keine Angebote bekommen hat. Das kann ja auch sein. Und dass er deshalb gesagt hat, dann muss ich es eben hier auf Schalke versuchen. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendein Verein ihn angefragt hätte, und er hat uns eigentlich auch nicht diesen Eindruck vermittelt, dass er irgendwo das Interesse geweckt hat, aber er hat sich davon nicht beirren lassen. Ich hatte ja eigentlich vermutet, aber das war jetzt nur eine persönliche Spekulation, dass es ihn vielleicht zurück nach Heidenheim zieht, weil er da ja sehr gut klargekommen ist. Aber ja, dann hat er sich in der Vorbereitung nicht hängen lassen, hat alles gegeben, und man sieht, der Fleißige wird dann doch auch mal belohnt, obwohl das jetzt vielleicht eine Floskel ist. Und diesem Beispiel könnte durchaus auch Lino Tempelmann folgen. Man muss jetzt abwarten, wie er sich jetzt weiter präsentiert, wie der Konkurrenzkampf dann aussehen wird. Bei Paul Seguin hatte ich ja zum Beispiel, obwohl er jetzt natürlich ein bisschen andere Position spielt, im Mittelfeld eher ein bisschen defensiver, dass er noch nicht so weit ist jetzt, um über 90 Minuten beispielsweise der Mannschaft helfen zu können, weil er ja jetzt doch einige Wochen verloren hat wegen seiner Leistenproblematik. Ja, man wird gespannt sein, wie das weitergeht.
Wie du schon sagst, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, ob er ob Tempelmann das so ein bisschen wiederholen kann, was Tobi Moore jetzt mit Bravour irgendwie auch gezeigt hat, wie man quasi sich also das Beste aus einer Situation rausholt, die eigentlich ziemlich aussichtslos erscheint. Lasst uns Aarau und diese beiden Personalien ein wenig zumachen. Und bevor wir zu was kommen, was du am Wochenende sehr exklusiv hattest, würde ich in Anführungsstrichen unseren kleinen, ich nenne das jetzt mal Werbung in Eigensache-Blog einstreuen. Und zwar, wenn ihr mit uns Kontakt halten wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich halte dieses Telefon mal provokant etwas hoch, dass die Kamera es sieht. Ihr könnt uns WhatsApp-Nachrichten schreiben. Mittlerweile haben wir ein extra Handy dafür. Die Nummer dafür ist die 0160-9034-7628. Oder es gibt auch einen WhatsApp-Channel, wo wir alle unsere Texte, die der Norbert und der Frank produzieren, euch zur Verfügung stellen, dass ihr die vom WhatsApp-Channel aus direkt aufrufen könnt auf unseren Seiten der Recklinghäuser Zeitung bzw. des Medienhaus Bauer. Der Link dazu ist in den Shownotes bzw. wenn ihr bei YouTube guckt, in der Videobeschreibung. Dann kriegt ihr natürlich alles andere aber an Texten von den beiden auch übers Internet, wenn ihr auf die Seite eurer Zeitung geht, sei es die Ruhrnachrichten, die Recklinghäuser Zeitung, Datteln Morgenpost und so weiter und so fort, und dann in den Bereich Schalke geht, da findet ihr auch alles, was die beiden fleißig und viel produzieren immer. Es gibt manche Texte, die sind etwas tiefer recherchiert. Ich glaube, der Text über das, was wir gleich sprechen, war auch einer von diesen, meine ich. Das sind diese Plus-Texte. Da gibt es ein Angebot, dass ihr für vier Wochen das Ganze testen könnt für 1 Euro. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes, beziehungsweise zum Abtippen ist es www.recklinghäuser-zeitung.de/schalke-podcast, aber Podcast richtig geschrieben, also nicht mit Doppel-T, so wie wir heißen, sondern mit D. Da könnt ihr das drüber abschließen, oder auch wenn ihr auf den Seiten eurer Zeitung seid, kriegt es einen Banner mit diesem Angebot. Da sind dann die etwas tiefer recherchierten Texte mit mehr Hintergründen und so, die der Norbert und der Frank produzieren. Und dann haben wir als letzten Punkt eigentlich, oder als vorletzten Punkt noch unsere Social-Media-Kanäle. Da gibt es einmal den RNS04-Account bei X und bei Instagram die Schalke News-MHB, beziehungsweise auf YouTube den Medienhausbauer S04-Kanal, den ihr abonnieren könnt, um das Ganze hier euch anzugucken oder auch so zu sehen, was hier im alltäglichen Geschäft auf Schalke los ist. Und jeden Abend kommt, das ist der letzte Punkt, danach machen wir weiter, der Newsletter raus, immer um 19.04 Uhr, es sei denn, Schalke spielt zu dieser Uhrzeit, dann kommt der natürlich nach dem Spiel etwas später raus. Der Anmelde-Link dafür ist www.recklinghäuser-zeitung.de/s04/. Dann könnt ihr euch dafür anmelden und kriegt eine Tageszusammenfassung von dem, was auf Schalke so los war. So, jetzt haben wir diesen Werbeblock quasi beendet und können weiterkommen zu einer Geschichte, die du sehr exklusiv hattest. Du warst nämlich bei der Mitgliederversammlung des Schalke Fanclub-Verbands und da sind einige spannende Sachen in Anführungsstrichen passiert. Aber das kannst du, glaube ich, besser erzählen als ich.
Ja, ich bin da jedes Jahr, weil es ja immer interessant ist, so wie die Basis denkt, was die Basis fühlt. Aber die aktuelle Entwicklung, sage ich mal jetzt, was den sportlichen Bereich betrifft, das wurde von der Vorsitzenden Melanie Illburger eigentlich nur gestreift. Das weiß ja auch jeder, dass es sportlich aktuell nicht gut läuft, dass man den eigenen Erwartungen weit hinterher hinkt. Viel spannender fand ich es zu sehen, mit welchen Belastungen und Schwierigkeiten jetzt die Fanarbeit verbunden ist. Da gibt es zwei große Problemkomplexe, die dem Fanverband sehr zu schaffen machen. Der erste Problemkomplex beinhaltet natürlich das liebe Geld. Der Hauptverein, also der FC Schalke 04, hat jetzt seit vielen Jahren immer wieder den Kooperationsvertrag, der dann festlegt, auch wie viel Geld der Fanclub-Dachverband bekommt, immer weiter gekürzt. In diesem Jahr ist das auch wieder der Fall. Und auch wenn es sich um Summen handelt, über die man so im Profibereich eigentlich nur lächelt, dann ist das für den Fanclub-Dachverband doch immer wieder ein herber Schlag, dass sie mit immer weniger Geld auskommen müssen. Und da sollte Schalke nach meiner Ansicht auch mal nachdenken und überlegen, ob das dann wirklich sein muss. Man kann natürlich argumentieren, wir müssen einfach sparen, die finanzielle Situation ist weiterhin so angespannt und wir wollen in allen Bereichen sparen und nicht nur beim Profibereich oder nicht nur in den einzelnen Abteilungen, sondern auch beim Fanclub-Dachverband. Aber ich finde schon, dass die Fanarbeit eine spezifische, eine besondere Qualität hat, dass sie besonders wichtig ist. Und ob man dann immer weiter den Geldhahn zudrehen sollte, das wage ich zu bezweifeln. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, wie ernst dann die Lage ist. Also die der Vorstand des Schalker Fanclubverbandes ist dann jetzt sogar dazu übergegangen, dass er nicht mehr in dem Maße die Bezirksleiterversammlungen besucht, wie sonst der Fall war. Also es wurden da Zahlen genannt, im letzten Jahr oder sonst was üblich 52 Mal im Jahr dann vor Ort zu sein, einzelne Versammlungen zu besuchen. Und jetzt hat sich die Zahl auf 26 halbiert. Natürlich kann man im Zeitalter der Digitalisierung auch viele Dinge dann digital besprechen. Aber ich sag mal, der persönliche Kontakt wird durch nichts ersetzt. Und dadurch geht dann schon, glaube ich, vieles verloren. Ja, und in seiner Not, in Anführungsstrichen finanziellen Not, ist jetzt auch der Fanclubverband dazu übergegangen, selbst zu versuchen, Sponsoren zu gewinnen. Das hat man jetzt auch in 3-4 Fällen sogar schon geschafft, aber man ist jetzt trotzdem für das Jahr 2024 nicht umrum gekommen, um Beitragserhöhungen, um da auch die Einnahmeseite zu verbessern. Trotzdem ist der Jahresabschluss 2023 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen worden. Es ist zwar jetzt nur ein Fehlbetrag im unteren vierstelligen Bereich, aber das ist schon ein kleines Alarmsignal, wie ernst da die Lage auch ist in finanzieller Hinsicht. Und ja, das war schon interessant zu sehen und zu hören, wie sehr der Fanclubverband sparen muss. Der zweite große Problemkomplex ist jetzt nicht Fanclubverbandsspezifisch, sondern der betrifft eigentlich den ganzen Amateursport in Deutschland. Das ist eben das Ehrenamt. Es sind immer weniger Leute bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das hat sich jetzt auch in den Wahlen ausgedrückt. Der Fanclubverband hatte zwei Plätze wurden frei beim Vorstand und beim Beirat. Der Vorstand besteht immer aus 4 Personen, der Beirat aus 6. Und da waren jetzt jeweils 2 Plätze neu zu besetzen. Und ja, und wie viele Leute haben sich beworben? Genau 2 für beide Gremien. Und es waren auch dieselben, die bisher in Amt und Würden waren. Das ist natürlich einerseits schön, man hat personelle Kontinuität. Andererseits auch wieder schlecht, weil die Mitglieder haben überhaupt keine Auswahl gehabt. Und die Wahlen waren dann natürlich nur noch Formsache. Man ist froh überhaupt, dass sich noch Leute bewerben, aber es sind dieselben wie vor 2 Jahren. Und das ist natürlich auch das zweite große Alarmsignal. Es will sich niemand mehr ehrenamtlich engagieren. Und ja, irgendwann werden die Leute aber so alt, dann können die ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr problematisch, ne? Und das spiegelt sich beispielsweise auch wieder, wenn man sich die Homepage des Fanclub-Dachverbandes anschaut. Da müsste dringend auch mal eine Generalinventur passieren. Der Fanclub-Dachverband müsste mehr Dinge auch an die Öffentlichkeit bringen oder auf seiner Homepage mal kommunizieren. Aber wenn du kaum Leute hast, ja, wer soll die Arbeit machen? Und das ist das zweite große Problem. Und ja, wenn sich dieser Trend auch so weit fortsetzt, es ist eben heute, wir leben in einem Zeitalter, du musst dich selbst präsentieren, du musst selbst auch deine Arbeit mal dann vorstellen. Aber dazu ist der Fanclub-Dachverband immer weniger in der Lage, weil ihnen die Leute fehlen. Und das ist das zweite große Problemfeld.
Jetzt muss man ja dazu sagen, neben den zwei Problemkomplexen, die du angesprochen hast, gab es ja für den bisherigen Vorstand eigentlich relativ viel Lob, kann man glaube ich schon so
ja,
sagen.
Ja, klar, aber wenn die Leute verlassen sich dann immer, ja, die haben das gut gemacht, also sollen sie es weitermachen. Aber das ist immer ein ganz gefährlicher Weg. Ich kenne das bei vielen Vereinen. Wenn irgendwann mal die Leute, die 30, 40 Jahre das nicht mehr machen, dann tut sich da eine Lücke auf. Dann sind keine Nachfolger eingearbeitet worden und das kann dann sehr problematisch werden.
Schreibt doch mal gerne, liebe Leute, ob ihr in einem Fanclub Mitglied seid. Muss ja also egal, ob der dem Fanclub Dachverband angehört oder nicht, aber schreibt das gerne doch mal.
Also die Resonanz war jetzt sehr, sehr gut. Also ich besuche die Mitgliederversammlung ja seit vielen Jahren und im Raum Tibulski in der Veltins Arena hat das stattgefunden. Also sie mussten noch Stühle ranschaffen, weil sonst nicht alle, sonst hätten Leute stehen müssen. Also daran liegt es nicht. Das Interesse ist ja da, nur es will keiner mitarbeiten. Das ist das große Problem. Und ja, es waren also, der Fanclub Dachverband hat ja nur, um nochmal die Dimension zu veranschaulichen, sie haben nur 3 festangestellte Kräfte, alle anderen, der ganze Beirat, der ganze Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Und sie haben fast 60.000 Mitglieder und rund 800 Fanclubs. Und ja, dann kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, mit 3 Festangestellten ist das dann schwierig.
Definitiv. Wie gesagt, liebe Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare oder auch gerne auf das WhatsApp-Handy, ob ihr Mitglied in einem Fanclub seid und wenn ja, in welchem. Wo wir gerade schon irgendwie bei Wahlen oder Ähnlichem sind, jetzt steht ja auch im kommenden Monat die Mitgliederversammlung des Hauptvereins FC Schalke 04 an, wo ja auch sowohl im Aufsichtsrat als auch im Wahlausschuss 2 Plätze zu vergeben sind. Und auf die Position im Wahlausschuss haben sich 7 Leute beworben. Da kann man, denke ich, auch mal gespannt sein, was da auf sich zukommt. Ich bin selber auch sehr gespannt. Ich werde am Freitag jemanden treffen, der sich für den Aufsichtsrat beworben hat, werde mit ihm sprechen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was er so mit Schalke vorhat.
Wer ist das denn, wenn ich fragen darf?
Den Falk Kappenhagen, der kommt nämlich rein zufällig bei mir aus der Nähe. Den werde ich am Freitag mal treffen und mal hören, was er so zu erzählen hat.
Ja, du wirst es jetzt nicht glauben, dieser Falk Kappenhagen, der war auch bei der Mitgliederversammlung des Fanclub Dachverbandes. Der ist nämlich ein aufgeweckter Bursche, weil er hat dann sofort eine Bewerbungsrede gehalten. Es sind ja 4 Aufsichtsrat, 4 Personen möchten in den Aufsichtsrat, 2 Plätze sind zu vergeben. Und das finde ich schon einen intelligenten Schachzug. Die anderen 3 haben es entweder nicht für nötig befunden, hatten keine Zeit, keine Lust, was auch immer. Aber dieser Falk Kappenhagen hat ein kurzes Statement da abgegeben und hat sich vorgestellt. Und das finde ich ja richtig und gut, wenn sich jemand, der für den Aufsichtsrat kandidiert, wenn der an der Basis beim Fanclubverband sich auch mal vorstellt. Also das, ich habe auch mit ihm kurz gesprochen. Er hat ja, glaube ich, ein IT-Unternehmen, hat er mir gesagt, ein kleines, leitet er. Und ja, er hat, ist natürlich auch Schalker durch und durch. Und ja, bin mal gespannt, wie viel Stimmen er bekommt dann auf der Mitgliederversammlung.
Ja, generell muss man da ja dann aber sagen, beim Hauptverein, wenn man 7 Leute für 2 Plätze hat, im Wahlausschuss jetzt, ist das ja schon mal irgendwo ja dann auch ein gutes Signal, auch wenn das dem Fanclub Dachverband jetzt nicht hilft, aber es zeigt ja grundsätzlich, dass man irgendwo dann schon auch noch Leute findet, die sich quasi engagieren wollen im,
Wobei ich hier dann noch hinzufügen muss, das ist jetzt wichtig, beim Aufsichtsrat, da durften jetzt auch gar nicht mehr als 4 Kandidaten zur Wahl stehen, weil immer nur die doppelte Anzahl an frei gewordenen Plätzen eben sich zur Wahl stellen darf und weil dann vorher der Wahlausschuss dann eben sich genau die Kandidaten anschaut.
So viel in diese Richtung quasi abgeschweift, weil ich fand, das passte gerade ganz gut irgendwie zusammen. Lass uns auf den Platz wieder zurückkommen. Du hast ja jetzt 2 Trainingseinheiten in dieser Woche gesehen, in der quasi ersten Pflichtspielwoche von Kees van Wonderen. Was hast du so für Eindrücke mitgenommen?
Ja, also ungewöhnlich ist jetzt bei diesem Trainer, dass er mitten im Spielgeschehen steht. Also er will ganz hautnah dran sein. Er ist jetzt kein Trainer, der beispielsweise wie Thomas Reis abseits stand und nur beobachtet hat, in Anführungsstrichen, und die Co-Trainer die Arbeit machen lässt. Nein, er ist mittendrin und hat auch immer eine Trillerpfeife dabei, gibt Lautstatskommandos. Also ist sehr laut beim Training. Aber auch diese Dinge will ich jetzt nicht überbewerten. Der neue Trainer muss jetzt alles kennenlernen, er muss sich alles genau angucken, ob er jetzt das immer so handhaben wird, auch in den nächsten Wochen, dass er mitten auf dem Platz steht, hatte sogar mal ein Leibchen dann an. Ich hatte fast erst, wenn man nicht genau hinguckt, denkt man, das ist ja ein Spieler da auf dem Platz. Und da muss man jetzt erstmal sehen, wie er das in Zukunft dann handhaben wird. Vielleicht sagt er sich auch nach ein paar Wochen, jetzt trete ich mal zurück und schaue mir vom Spielfeldrand das an, was da gemacht wird. Ja, dann hat er jetzt sehr oft das Training unterbrochen. Das war aber auch in der ersten Woche schon so, wenn ihm was aufgefallen ist, und zieht dann die Spieler zusammen und gibt dann Hinweise, Tipps und Ratschläge, wie sowas abläuft. Aber sonst, sag ich mal, was das Fußballspezifische, da ist mir jetzt noch nichts Neues aufgefallen. Er kann ja auch den Fußball nicht neu erfinden. Sie machen da ihre Trainingsspiele und das Aufwärmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die habe ich schon ganz, ganz oft auch bei anderen Trainern gesehen.
Zum Personal, haben wir ja schon Anfang der Folge gesagt, Moussa Silla war wieder da. Amash war zurück auf dem Trainingsplatz. Ja. Und Tobias Mohr und Adrian Gantenbein haben individuell trainiert.
Also sieht eigentlich personell eigentlich jetzt ganz gut aus. Man muss jetzt abwarten, wie weit dann Seguin jetzt die Rückstände schon aufgeholt hat und Bachmann. Aber der Trainer hat jetzt genügend Alternativen und man wird jetzt sehr gespannt sein, eben wie dann das Gesicht der Mannschaft aussehen wird. Bei Hannover gibt es ja den prominenten drohenden Ausfall, sage ich mal, von Halstenberg, den Abwehrchef, der von Leipzig zurückgekehrt ist in seine Heimat. Wenn der ausfallen würde, wäre das für Schalke sicherlich dann eher als Vorteil zu bewerten, weil der Marcel Halstenberg natürlich ein Schlüsselspieler für die Hannoveraner ist. Aber man muss abwarten. Ich glaube, er hat eine starke Erkältung. Das kann natürlich auch bis Samstag dann wieder abgeklungen sein.
Ja, ja, gestern ja bereits schon zurückgekehrt. Justin Hekerin, einfach nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Somit quasi im Tor freie Auswahl für Kees van Wonderen. Lass uns auf den Samstag schauen, und bevor wir beide das tun, würde ich dir gerne eine Ausstellung von dem gerade eben schon zitierten Tobias vorlesen, die er mir geschickt hat. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Ausstellung ist, die er so gerne sehen würde. Ja. Anders kann ich mir dieses Bild nämlich nicht erklären. Ich lese einfach mal vor und bin gespannt, was du dazu sagst. Also im Tor, er wäre für den Torwartwechsel, er hat Ron-Torben Hoffmann ins Tor gestellt. Hat dann Bulut, Kallas und Sanchez als Dreierkette hinten drin. Dann Schallenberg und Seguin. Rechts Tobias Mohr, links Mörken. Dann davor im 3-4-3 auch Younes halb links, Karaman halb rechts und vorne drin Moussa Silla.
Ja, das ist eine Aufstellung, mit der ich leben könnte und die ich auch nicht für unrealistisch halte.
Und er hat dann noch dazu geschrieben, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, und dass er hofft, dass Schalke jetzt einen Punkteschnitt von 2 pro Spiel bis zum Ende der Hinrunde hinkriegt.
Das ist ja sehr optimistisch. Also Hannover ist schon ambitioniert. Die sind ja sehr, sehr heimstark. Auswärts schwächeln sie. Da ist der Trainer Leitl ja auch sehr unzufrieden jetzt zuletzt gewesen. Aber das wird schon ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Also da müssen sich alle drüber im Klaren sein. Aber natürlich hat das Spiel auch jetzt eine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund des Trainerwechsels. Sowas kann natürlich auch, wenn du da einen Punkt holst oder 3 Punkte holst, kann das natürlich sofort stimmungstechnisch natürlich auch enorm positive Auswirkungen haben. Und es würde natürlich die Arbeit von Kees van Wonderen enorm erleichtern, wenn er sofort mit einem Erfolgserlebnis starten würde.
Definitiv, da kann man ja teasern, das wird relativ zeitgleich, wahrscheinlich zumindest wird die Folge relativ zeitgleich online gehen. Heute Abend, also am Dienstagabend, kommt ein Text über die Trainerbilanz der letzten 5 Jahre von den ersten Spielen der
immer vom Premierenspiel. Ich weiß noch gar nicht, was da rauskommt. Ich muss mir das gleich erst nochmal anschauen. da werde ich mal gucken, aber das ist natürlich schon wichtig. Wie gesagt, auch vom Kopf her, von der Psychologie, von allem her. Auch für Ben Manga ist es wichtig, der hat ja den Trainer hauptsächlich ausgesucht. Und ja, das schauen wir mal.
Bevor wir noch etwas weiter über Hannover gehen, ich finde, das passt gerade. Der Frank hat geschrieben, ich finde, Kees macht einen guten Eindruck, auch der Co-Trainer. Ich habe ein gutes Gefühl und denke, man sollte denen jetzt einfach mal vertrauen. Ich glaube, das kann man irgendwo schon so ein wenig unterschreiben, würde ich zumindest sagen.
Ja.
Lass uns noch ein wenig über Hannover auf Hannover schauen. Du hast es angesprochen, es ist so ein bisschen dieses Achterbahnsystem, will ich es jetzt mal nennen. Also heim sehr, sehr stark, auswärts eher sehr, sehr schwach. Der Sturm ist teilweise das Problem bei 96, ist so mein Bauchgefühl, zumindest in den Auswärtsspielen. Von Tresoldi ist ja sehr, sehr viel gehalten worden vor der Saison, Nicolas Tresoldi. Er ist momentan irgendwie so ein bisschen, also dieses Überflieger-Ding ist weniger geworden.
Naja, das ist richtig. Und wie gesagt, aber trotzdem darf Schalke diesen Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen, weil natürlich, die jetzt ja zuletzt verloren haben und die werden alles daran setzen, das jetzt wieder, diese Scharte auszuwetzen, das ist ganz klar. Und Kees van Wonderen wird natürlich auch gerade, weil es sein erstes Spiel ist, enorm Wert darauf legen, dass Schalke hinten stabil steht. Und deshalb darf man jetzt sehr gespannt sein, ob das gelingt. Du hast ja schon ganz am Anfang mal angesprochen, sie haben ja jetzt noch kein, das DFB-Pokalspiel, das war das Einzige. Aber das ist natürlich jetzt auch, hat jetzt keinen hohen Stellenwert gegen in Aalen. Das ist ja ein unterklassiger Gegner gewesen. Aber du hast es noch nie geschafft bisher, ohne Gegentor davon zu kommen. Und mit 19 Gegentoren hast du ja die schlechte Abwehr mit 3-4 anderen Vereinen noch, die unten stehen. Und das muss schnellstens besser werden. Das ist ja natürlich ganz, ganz klar. Da muss Schalke wirklich 90 Minuten eben stabiler stehen. Und auch das wäre psychologisch sehr, sehr wichtig, jetzt mal ein Spiel zu Null zu haben, auf jeden Fall.
Weißt du, was auffällig ist, was ich gerade gesehen habe? Rate mal, die wie viel schlechteste Offensive Hannover 96 hat.
Offensive jetzt?
Ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ich habe noch gar nicht so genau.
Tatsächlich die zweitschlechteste mit 9 Toren. Nur Jan Regensburg hat mit einem weniger. Also es gibt mehrere Teams mit 9 Toren. Ulm und Braunschweig haben auch 9 geschossen.
Ja, gut, das ist natürlich jetzt nicht furchterregend, solch eine Bilanz.
Das stimmt.
Ist ganz klar.
Ne? Dennoch muss man andersherum auch sagen, es stehen trotzdem 13 Punkte auf dem Konto.
Ja,
muss man,
das zeigt, dass sie hinten dann sehr, sehr gut stehen.
Er hat 6 Gegentore bekommen. Deswegen, also ein Spaziergang wird das definitiv nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Gerade auch, weil Auswärtsspiele und Schalke 04 ja zumindest in der Vergangenheit durchaus auch immer mal für Überraschungen leider oft nicht im positiven Sinne gesorgt haben.
Wobei, ich habe jetzt noch eine sehr schöne, gute Erinnerung an Hannover. Da hat Schalke doch mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, haben die doch in der 96. Minute mal 1-0 gewonnen.
Maciej Kaminski.
Genau.
Und das war in der ersten Zweitligasaison, wo man wieder aufgestiegen ist, meine ich.
Ja, ja, genau. Und das war insofern beeindruckend, weil dann im Presseraum, der Presseraum in Hannover lag direkt neben der Schalker Kabine. Und da habe ich gedacht, die Wände wären eingerissen von den Schalker Spielern nach diesem Sieg, der hoch verdient war. Die hatten ja unheimlich viele Chancen damals. Ich kann mich auch an dieses Spiel noch erinnern. Ich glaube, war auch ein Freitagabend sogar. Und das war dann schon sehr, sehr beeindruckend, wie Schalke da die, nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler gefeiert haben. Und am Samstag ist ja sowieso wieder mit einer Invasion von Schalke-Anhängern zu rechnen. Also mindestens 10.000 königsblaue Fans werden dann ja in der sächsischen Landeshauptstadt vor Ort ihre Mannschaft anfeuern.
Definitiv. Ich bin echt mal sehr gespannt, was man in diesem ersten Spiel von Kees van Wonderen sehen wird. Also was man spielerisch sehen wird. Weil, wie du schon sagst, so ein Testspiel ist immer ganz nett für so einen kleinen Einblick, aber irgendwie auch nichts Aussagekräftiges. Genau. Also da weiß man, also es kann halt immer alles Mögliche eigentlich sein. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da Schalke 04 präsentieren wird und auch wen er auch zurückgreifen wird. Mhm. wenn ich einen persönlichen Wunsch abgeben würde, würde ich zumindest hoffen, dass egal, ob es jetzt eine Viererkette wird oder eine Dreierkette wird, dass zumindest Kallas und Bulut wieder in der Startelf stehen würden. Die haben mir beide hinten im Zentrum sehr, sehr gut gefallen.
Auf jeden Fall, ja.
In den beiden Spielen. Ich bin gespannt, ob er auf Max Krüger zurückgreifen wird, so wie Jakob Fimpel das getan hat. Fand ihn für seine ersten beiden Profispiele echt gar nicht schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also er hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen bei mir.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass er direkt bei mir gegenüber wohnt in derselben Straße. Und den Vater kenne ich auch gut. Der Opa ist auch bei jedem Training dabei. Und die sind fußballverrückt und Schalke-Anhänger durch und durch.
Kommen wir noch ein wenig zu euch. Weil ihr natürlich auch wieder einiges geschrieben habt. Zum Beispiel hat der Campmaster geschrieben, schönen Urlaub an René. Habe ich jetzt hier drüber auch nochmal ausgerichtet. Dann der Thomas hat geschrieben, schöner Podcast, macht Spaß. Das freut uns ja auch immer, wenn wir da Lob für bekommen. Der Patrick hat geschrieben, ihr macht das super. Das ist auch quasi dasselbe, ein Dankeschön. Und auch der Christoph fand die letzte Folge wohl sehr gut. Danke natürlich an euch. Ich gucke auch noch mal bei YouTube mit rein. Ich habe leider, dadurch, dass wir ja beide letzte Woche nicht hier saßen, nicht zu 100% auf dem Schirm, was hier alles passiert ist. Ich lese hier nur irgendwas. Norbert hat die Personalie Olaf Thon sehr zutreffend und sehr elegant analysiert. Ich weiß tatsächlich leider gar nicht kontextmäßig genau, worum es geht.
Das weiß ich auch nicht, kann ich nicht helfen.
Aber vielleicht kann der Norbert das ja nächste Woche aufklären, sofern er hier sein sollte. Dann hat jemand den Norbert natürlich noch gelobt. Der Norbert kriegt ja genauso wie du immer sehr, sehr viel Lob, auch wenn du gar nicht so oft hier quasi Teil bist. Aber ihr beide kriegt ja immer sehr, sehr viel Lob und das finde ich auch sehr gut. Großartiges Know-how und glänzende Analyse hat zum Beispiel der Kreise 04 geschrieben. Dankeschön an der Stelle. Oder der Endgeist XK4HF hat geschrieben, Norbert Neubaum zum Niederknien gut. Das ist das freut ihn bestimmt.
Das darf ich ihm gar nicht sagen, dann dreht er durch.
sehr, sehr viele Kommentare zu mit Lob für Norbert beziehungsweise auch für René. Die beiden haben letzte Woche über Kloppo gesprochen, habe ich mir sagen lassen. Ich war ja letzte Woche vor der Folge kurz hier, um dieses schöne Telefon abzuholen. Gab es wohl, das war ja an dem Tag, wo das rauskam, wo ich habe noch scherzeshaft zu den beiden gesagt, ich so, guck mal, heute spielt nicht unbedingt Schalke 04 die große Rolle, sondern Jürgen Klopp. Interessant. Dieser Move war auch interessant, kam ein wenig sehr überraschend für mich, ehrlicherweise. Ich kann mich nur voll, also der Orkan und Onur hielt und dann ein paar Zahlen, hat auch ganz viel Lob für den Norbert abgegeben. Dann hat der Renny 7521 hat geschrieben, dieser neue Trainer Kees van Wonderen hat was vor, er strahlt viel Energie aus und meint es ernst mit Schalke, das wird was. Ich glaube, viel Energie kann man so unterstreichen irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Er ist ja, muss ich auch sagen, von der Figur ist das der sportlichste Trainer. Ich glaube, das ist mein 38. Den ich je erlebt habe. Er ist ja gärtenschlank. Also ich bin ja Läufer und er könnte, glaube ich, auch gute Zeiten erzielen mit der Figur. Ich habe ihn auch gefragt, ob er auch noch regelmäßig Sport treibt, wie er aussieht, aber er hat nur gelacht und hat das verneint. Er macht wenig Sport, er hätte gute Gene und er achtet darauf, was er isst. Das sind natürlich auch Vorschläge, die man beherzigen sollte, aber das schaffen ja die wenigsten Menschen eben, weil man nicht so diszipliniert ist. Aber er scheint in dieser Hinsicht auch wirklich zur Selbstdisziplin zu neigen, denn er ist wirklich, er sieht top aus, trainiert aus.
Generell sehr viel Positives zu Kees van Wonderen. Der Starback 5675 hat geschrieben, ich glaube, das mit dem neuen Trainer könnte funktionieren. Der Christopher S0487 hat geschrieben, ja, zum neuen Trainer, gibt ihm Zeit. Ich bin ja auch ich bin auch sehr kritisch, wenn es um Schalke geht, aber Aber der Trainer soll erstmal eine Chance bekommen. Bei Mirko Slomka hat man damals auch gesagt, was wollt ihr mit dem? Ist ja nur Co-Trainer vom Rangnick und war erfolgreich, genauso wie Jens Keller von der U17 befördert, die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Ist ja im Endeffekt das, was man sich auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen erhofft, dass das eventuell jetzt mal, dass der Richtige mal dabei ist, so in Anführungszeichen.
Auf jeden Fall. Auch vor dem Hintergrund, das ist nur eine Kleinigkeit, aber weil die Mitgliederversammlung am 16. November ist, da werden die Führungsspitze, der würde sonst ganz flau im Magen werden, wenn es jetzt sportlich kein Aufwärtstrend zu sehen ist. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auf der Mitgliederversammlung dass dann doch mehr Kritik auf Vorstand und Aufsichtsrat einprasselt, als vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Denn irgendwann neigt sich dann auch die Geduld an der Basis mal dem Ende entgegen, wenn man immer nur hört, jetzt kommt ein neuer Trainer, jetzt wird alles besser und es stellen sich dann keine Fortschritte ein. Ne? Also die nächsten 4 Wochen werden schon spannend und dann bis zur Jahreshauptversammlung und dann wird man sehen. Also dann könnte ich mir schon vorstellen, dass einige auf der Führungsebene schon mit einem mulmigen Gefühl da reingehen und an den 16. November denken, wenn es bis dahin keine sportlichen Fortschritte gibt.
Aber noch ein Kommentar zu Taylan Bulut, der ja extra da geblieben ist und nicht mit der U19 mitgefahren ist, weil er den neuen Trainer kennenlernen wollte. Mhm. Der Kommentar ist von Martin ZT4VS. Zu Bulut, wenn ich mit der U19-Nationalmannschaft spielen kann, muss ich dahin. Da verstehe ich auch Käs nicht. Ein Spiel gegen Spanien hätte Taylan mit Sicherheit mehr gebracht als das Kennenlernen des neuen Trainers und ein Spiel in Aarau. Wobei mir gefallen hat, dass er ehrlich gewesen ist und nicht irgendein Wehwehchen als Grund für die Absage vorgeschoben hat.
Ja, also ich kenne jetzt ja nicht die genauen, ob ihm das dann bei der U19-Nationalmannschaft schaden würde, weil er jetzt aus diesem Grund abgesagt hat. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber man kann es auch positiv wenden und sagen, er will unbedingt jetzt, er hat jetzt Blut geleckt, er ist jetzt ein paar Mal zum Einsatz gekommen und er will jetzt um seinen Platz kämpfen in der Startformation und deshalb hat er sich diese Entscheidung getragen. Wenn der DFB auch jetzt nichts dagegen hat und es gab jetzt mit dem DFB keinen Knatsch, ich habe jetzt zumindest nichts davon gehört von dieser Seite, dass man das akzeptiert hat, dann kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen von Taylan Bulut.
Ich glaube, es ist halt sinnvoll, einfach auch um den Trainer kennenzulernen und vielleicht auch ein bisschen die Abläufe kennenzulernen. Ich glaube schon, dass sowas hilfreich sein kann, auch wenn natürlich ein Spiel mit einer U19-Nationalmannschaft schon was Besonderes gerade.
Ja, aber man hat ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Norbert das letzte Woche erwähnt hat, aber es war ja schon auffällig beim ersten Training. Der Kees van Wonderen hat dann das Signal gegeben, dass Schluss ist und kein Spieler wollte als erstes den Platz verlassen. Die haben alle geguckt, wer geht jetzt als erstes. Die wollten auch damit, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dem neuen Trainer dokumentieren, wir sind alle heiß und leistungsbereit und niemand wollte sich die Blöße geben und als erstes den Trainingsplatz verlassen. Also von daher.
Schlagen wir mal die Brücke zurück. Wir haben ja auch immer Abstimmung, diese Fragen der Woche, wie René das immer so schön betitelt oder wie wir diese Kategorie so schön getauft haben. Ich lass dich mal raten. Die Frage war, welcher Spieler ist der wichtigste für die Mannschaft in dieser Saison? Ich gebe dir einen Tipp, es hat jemand mit, also ein Spieler mit fast 50% der Stimmen relativ deutlich gewonnen. Mit der zweitmeisten Stimme hat 15%.
Also für mich ist Karaman schon der wichtigste eigentlich.
Ja, das haben die Leute auch so gesehen. 503 Stimmen, 48,46%. Ja, ja. Wolltest du raten, wer Zweiter ist?
Der Silla.
Ja. Und Dritter ist Thomas Kallas geworden mit 11,37%. Silla hat 15,03. So, kurze Brücke zurückschlagen zu Hannover. Was ist für SO4 gegen Hannover drin? Also es gab 3 Antwortmöglichkeiten, Frank. Ich lasse dich gerne wieder raten. Hannover ist Schlagbeil, Braunschweig hat es vorgemacht. Nicht viel, Hannover ist eine Nummer zu groß oder es wird eine Punkteteilung geben.
Ich sag mal das dritte, Punkteteilung.
Dass das die meisten Stimmen hat?
Ja.
Tatsächlich sind die Fans optimistisch. Hannover ist schlagbar, Braunschweig hat es vorgemacht, haben fast 60% für abgestimmt.
Ja, ist doch gut.
Nicht viel, Hannover ist eine Nummer zu groß, hatte die zweitmeisten Stimmen mit 22,76 und es wird eine Punkteteilung geben, daran glauben tatsächlich nur 18,21%. Ich glaube, mit einem Punkt auswärts in Hannover dürfte man sich aber nicht beschweren, ehrlicherweise.
Ja, aber andererseits kommst du natürlich tabellarisch dann auch nicht weit vor, ne?
Das ist natürlich richtig, aber ich glaube, rein von den Voraussetzungen her und davon, was Hannover eigentlich vorhat oder vorhätte in dieser Saison.
Ja, klar, also Hannover, die wollen schon um Aufstieg mitspielen, das ist richtig.
Da wäre, glaube ich, eine Punkteteilung jetzt nichts, wo ich sagen würde, das wäre fatal. Wobei ich natürlich auch lieber einen Schalke-Sieg sehen würde in dem Spiel als ein Unentschieden. Okay, jetzt habe ich hier das Kabel auch noch umgestoßen, perfekt. Hast du zum Spiel am Samstag noch irgendwas? Du wirst vor Ort sein. Ich werde tatsächlich auch vor Ort sein. Wir werden uns vor Ort treffen und den Schalke-Talk am Samstag aufnehmen.
Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen enttäuscht. Das Thema der Woche gab ja noch ein Riesenthema, wo wir ganz vorne waren sogar, wenn ich das jetzt wieder in grotesker Selbstüberschätzung mal formulieren darf.
Ja, dann bitte.
Ich sage nur einen Namen, Joel Matip.
Stimmt, du hast recht. Das Da hast du natürlich sehr, sehr recht. Da hast du eine sehr exklusive Geschichte.
Aber ich will jetzt nicht, ich kann die Einzelheiten nicht verraten, aber es war auch viel Reporterglück dabei. Und durch meine Vita, weil ich berufliche Vita, weil ich auch im Lokalsport, aus dem Lokalsport komme, hat sich das durch einige Informationsstränge dann so ergeben. Aber leider ist es eben so dann aus Schalker Sicht, dass das nichts wird mit einer Rückkehr von Joel Matip.
Da hatten echt viele drauf gehofft, ne? Also so.
Ja, ich kenne ihn ja schon lange, auch wenn wir uns natürlich jetzt aus den Augen verloren haben, dadurch, dass er da zum FC Liverpool gewechselt war. Aber ein sehr angenehmer Zeitgenosse, ruhiger Zeitgenosse. Aber wie gesagt, er ist 33 Jahre alt und das Thema hat sich jetzt wohl erledigt. Wobei ich jetzt persönlich glaube, dass er schon dem Fußball irgendwie treu bleiben will und vielleicht im Nachwuchsbereich als Trainer mal langfristig sich sieht. Man muss mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Er hat ja jetzt schon angefangen, in Anführungsstrichen, als Nachwuchstrainer beim SSV Buhr.
Ja, ja. Die SSV Buhr
heißt es. Die SSV Buhr. Sehr interessant auf jeden Fall der Text dahinter, auch wie das funktioniert hat mit dem Platz im Verein, der ja eigentlich durchaus sehr beliebt ist.
Wobei so ganz, es waren auch andere Einzelheiten noch dabei, aber ich will jetzt auch nicht da weiter in die Einzelheiten gehen. Was wohl nicht stimmte, wobei das in allen Medien schon vorher stand, dass der Matip dafür einen Mitgliederstopp gesorgt hat. Also da wurde mir von Boraner Seite versichert, das stimmt nicht. Dieser Mitgliederstopp, den gab es schon vorher und ist jetzt nicht durch die Anmeldung des Sohnes von Joel Matip verursacht worden. Ist jetzt aber nur ein Randdetail, das jetzt keine so große Bedeutung hat, aber da legen die Boraner eigentlich schon Wert darauf, dass das nicht der Fall war. Die machen eben da eine sehr gute Jugendarbeit. Der Verein ist bekannt. Die haben Kunstrasen, haben super Plätze da, super Trainer. Und von daher stimmte die Information also nicht. Aber die hatte ich ja jetzt auch nicht exklusiv. Die haben ja alle Medien irgendwie geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, warum das da so falsch transportiert wurde. Aber dieser Mitgliederstopp hat definitiv nichts mit der Anmeldung vom Sohn von Joel Matip zu tun.
Interessant ja eigentlich auch, dass er sein Karriereende, zumindest ist es mir nicht bekannt, irgendwo selber kommuniziert hat, sondern der FC Liverpool hatte dann ja irgendwann einen Post rausgehauen, wo man quasi gesagt hat, dass man ihm alles Gute natürlich wünscht und seiner Familie natürlich auch und dass er jetzt die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Gut, dass du mich daran erinnert hast.
Ja, gut, aber jetzt können wir schon wieder verlassen, das Thema.
Das stimmt.
Ich wollte mich jetzt nicht selbst beweihräuchern mit.
Nein, das natürlich nicht, aber gut, dass du natürlich daran gedacht hast, weil klar, wir haben drüber gesprochen und es war ja auch was durchaus, wie gesagt, viele Leute hatten, glaube ich, die Hoffnung, als man gehört hat, er ist wieder in Gelsenkirchen, er ist in Buhr jetzt.
Der wohnt da auch in der Nähe und also, dass er da jetzt die SSV Buhr für seinen Sohn ausgewählt hat, ist ja eigentlich überhaupt keine Überraschung, weil die wohnen da wirklich nicht weit entfernt von und so viele gute geführte Amateurvereine gibt es ja auch gar nicht in Gelsenkirchen, von daher ist das alles nachvollziehbar. Ne?
Definitiv. Hast du dann noch irgendwas?
Nein.
Dann nicht mehr. Okay, dann würde ich, wenn du okay damit gehst, die Musik einspielen. Ja. Wir können dann ja noch überlegen oder ins Blaue raten, was wir glauben, was das am Samstag gibt für Schalke 04 auswärts in Hannover.
Ja, also das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Also ich wäre wirklich mit einer Punkteteilung zufrieden.
Wie gesagt, mir geht's ähnlich. Ich glaube, in einem Debüt wäre eine Punkteteilung auch für den neuen Trainer erstmal durchaus was schon in Ordnung wäre, wo man sagen würde, das geht schon definitiv so fit. Schreibt gerne in die Kommentare, A, wie euch diese Folge gefallen hat und B, was ihr glaubt, wie Schalke 04 gegen Hannover 96 abschneiden wird. Und dann bedanke ich mich natürlich bei dir, Frank. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Euch nicht natürlich auch. Und sag damit Glück auf.
Glück auf.